Hallo bei Tiroler Sportsgeist, wie angekündigt mit dem Matthias Hattenberger. Hallo Matthias.
Hallo an alle Zuhörer.
Ja, wir dürfen da kufsteinerisch reden, kennen aber auch Hochdeutsch. Vor allem du hast, glaube ich, mit deiner Fußballerkarriere auch manchmal Hochdeutsch sprechen müssen, schätze ich mal, oder?
Ja, das allererste Hochdeutsch-Interview ist mir dann zu Hause gesagt worden, soll ich in Zukunft eher vermeiden. Meine Eltern haben da gesagt, nein, du bist der Tiroler und red tirolerisch, aber man muss es halt anpassen, je nachdem, wo man ist.
Also Wien zum Beispiel, was ja bei der Austria und bei der Vienna, oder?
Ja, genau, ja.
Also Traditionsclubs.
Ja, ja. Ja, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen anders artikulieren müssen. Mein CK hat es geheißen, das ist doch ein bisschen extrem. Aber nein, das beste Interview, das interessanteste war eigentlich in Bremen nach dem Europapokalspiel mit der Austria Wien. Da hat mir jemand eine Frage gestellt und ich habe geantwortet, natürlich auch ein bisschen aus der Emotion außer.
Und ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist.
Naja, wir haben verloren 1-0 durch ein unglückliches Abseits-Tor. Es hat damals leider keinen Videoschiedsrichter gegeben. Aber der Reporter hat mich dann aber nicht verstanden bei der Antwort und wollte die Frage wiederholen. Und hab ich gesagt, ah, vergiss es, du verstehst mich sowieso nicht. Aber es ist, nein, also ich würde mir leichter tun, wenn man wie sagt man denn das so schön, im angepassten Dialekt reden.
Gut, also ich werde mich bemühen. Es ist, weil wir ja beide NBA-Fans ein bisschen, also ich schaue ja die American Football League auch, können wir ja ins Englische auch mal Englisch leitern, sind ja
well.
Und ich habe schon gewisse Fragen jetzt an die, die was, ja, jetzt weniger oberflächlich sind und was jetzt eben das Menschliche angeht von Fußballer. Du hast ja eben auch meiner Ansicht nach einen Fetten gehabt mit deiner Frau, weil da die jetzt seit Jugend an eigentlich immer zur Seite gestanden ist, bist da gesunder Familienvater war mit gesunden Kinder und Family, glaube ich, war so, also ich kenne dich ja seit deiner Kindheit, also meiner Kindheit, und so weit sind wir nicht auseinander. Und Family ist einfach wichtigst, oder?
Ja, absolut. Es ist ja, ich glaube, viele, das läuft ja nicht immer auch im Berufsleben nach Plan. Und ich glaube, wenn man sich die ganzen Probleme, was man so während dem Alltag so mit sich mitschleppt, dass man die dann irgendwann einmal loswerden kann, für das ist es natürlich wichtig, dass man eine gut funktionierende Familie hat und auch jemanden hat, der was einem zuhört. Und das war ja damals bei mir schon mit den Eltern so, weil ich habe ja auch relativ früh Fußball spielen angefangen und der Leistungsdruck war ja damals als Kind ja auch schon da.
Entschuldigung, dass ich da reinrede, gell, aber wenn man der Bub vom Hattenberger ist, das ist ja schon als Kind bewusst, gell, also als Kind ist man nicht blöd.
Ja, natürlich wird es einem von allen Seiten zutragen. Richtig realisieren, was der Papa erreicht hat, kommt man dann erst mit 14, 15.
Okay.
Wo man dann sagt, okay, Weltmeisterschaften, das zweimal und dann Europapokal und sämtliche Meisterschaften und vor allem viele Jahre im Ausland, das wird dann eigentlich erst mit 14, 15 noch bewusst, weil dann tust du einmal für dich selber Ziele definieren und siehst auf einmal, die Ziele sind weit weg, wo der Papa mal war. Und dann habe ich eben gelernt, einmal einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Auf dem eigenen Weg.
Genau. Aber eben dorthin ist natürlich sehr hilfreich gewesen, dass zu Hause jemanden oder dass ich jemanden gehabt habe, der was man eben fachlich immer zur Seite gestanden hat.
Weil du hast einen Alltag angesprochen, aber ich stelle mir vor, dass du jetzt einen Alltag als Fußballer, den hast du jetzt maximal vielleicht oft eine Saison oder zwei, dass man einen gewissen Rhythmus drin hat und nachher, je nach Transfer oder wie auch immer, ändert sich doch wieder Struktur. Du hast du irgendwo als Profifußballer, schaust, dass du einfach dein eigenes Programm einfach runterreißt, unabhängig von dem, wo du bist.
Ja, ich glaube, das ist allgemein ein Problem und so. Das ist eine Erziehungssache, glaube ich, dass man einfach in dem Fall, wenn dann der Schritt vom Amateursport zum Profisport funktioniert, was ja bei den meisten ja leider nicht funktioniert einfach. Ja. Und dann ist es auf einmal so, dass man sein Geld verdient mit Fußball und dann muss man umdenken. Mhm. Das war eben damals eine von der Kernaussagen von meinem Papa, dass der gesagt hat, solange du noch nicht Fußballprofi bist, musst du im Dienste der Mannschaft so quasi arbeiten. Mhm. Das heißt, schau, dass da irgendwie...
Also was du redest, ist Karma-Yoga, bloß für Leute, die sich fürs Yoga interessieren. Also nämlich miteinander arbeiten und nicht ich.
Ja, ja, absolut. Ja. Und ja. Das war dann schon so, dass er dann gesagt hat, du, wenn du einmal weiterkommen willst, dann lebst du vom Kollektiv und vom Rest von der Mannschaft. Ja. Wenn du dann einmal Superstar bist, wie der Cristiano Ronaldo, jetzt Extrembeispiel, ja, dann kannst du dann anfangen, von mir aus ein bisschen auf dich selber schauen. Ja. Dann kannst du sagen,
Entschuldige, dass ich da jetzt auch wieder einrede, Superstar Cristiano und auf sich selber schauen. Und mein Thema ist ja natürlich viel Meditation, wo es um das eigentliche Selbst geht. Bei Juve machen kann er. Redet er keiner mit ihm. Oder Kuh nicht mit seiner, ich will es gar nicht bewerten, aber mit dem High Level, wie der unterwegs ist, weil manchmal werden Fußballer als Götter bezeichnet.
Naja, gell? Klar.
Und wenn es jetzt da von klar auf, du hast ja echt mit, ich kenne wo 6-7 warst, gell? Und da war es halt eben schon Thema, von wem du der Bub bist und so weiter. Und ich glaube, ich habe es perfekt hingekriegt, dass du eben immer am Boden geblieben bist. Aber wenn da jetzt einfach ein Jungs aus Südamerika oder siehst, irgendwann dann nach Europa kommen mit 17, 18, wo es auf einmal gehypt werden, das ist, glaube ich, schon ein Prozess, was du als Profifußballer brauchst, eben wenn dann eine ganze Family oder wer auch immer dann von der Existenz profitieren will, dass das ganz schwer ist, damit umgehen. Also da hast du sicher ein paar Schicksale mitgeschätzt, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, das, auf der einen Seite ist es ja die einzige Chance oft für die Jungen, dass sie irgendwie aus dem Slum oder aus die schlechten Verhältnisse rauskommen. Ich meine, ich habe ja selber eine Zeit lang einem Freund geholfen, der was mit jungen mexikanischen Spielern unterwegs war, und ich war eine Firma in Mexiko und habe mir dort die Akademien und das alles angeschaut.
Hast du nicht die NBA-Mützen aufgehabt bei Gringos?
Nein, ich habe eine Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara Mütze aufgehabt, so wie es ist gehört. Es war für mich nicht der Plan oder so, dass ich da ein Standbein aufbaue als Spielervermittler, weil ich habe sehr viel mitbekommen in meiner Karriere, wie du gesagt hast, wie viele junge Kinder, dass da einfach schlecht beraten worden sind, und von mir aus, sie waren talentiert und haben vielleicht sogar einen Vertrag gekriegt beim Verein, aber sobald das passiert, ist der Vermittler weg, okay, der kümmert sich einfach nicht mehr um die.
Ja, Entschuldigung, diese Spielervermittler, es war jetzt in Kufstein gerade ein internationales Freundschaftsspiel, und neben mir ist ein Spielervermittler geguckt, und ich bin mir vorgekommen, als ich auf der Börse, gell, ja, das, we pay 100.000, then it's okay, und bla bla bla. Ich glaube, dass er jeden Fall Fußballer sei es auch ist, ob, wie viel er sich als Ware oder als Mensch definieren kann. Aber ich sehe halt einfach wenig Nachhaltiges momentan im Fußball, auf die sie gesehen, dass es natürlich ein Leben nach dem Sport gibt. Und da hast ja du auch Gott sei Dank früher genug mit deinem Vater zusammen, glaube ich, vordacht. Und dann kann man mit Beschäftigung auch, weil 40 Jahre nichts da und dann sterben, das kann ich auch nicht sein.
Naja. Das war ja die Grundvoraussetzung damals, wo ich meinen ersten Profivertrag, oder mein erstes Angebot für einen Profivertrag gekriegt habe. Das war damals 1997 beim FC Tirol oben, und da hätte ich einen Jungprofivertrag gekriegt. Also das war für mich jetzt.
Ja, ich bin gerade ein Trainer wegen FC Tirol.
Ja, hol die Taschentücher, ich brauche glaube ich auch noch eins, wenn ich weiterrede. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem Thema dann irgendwann nochmal zurück. Es war dann einfach so, dass mein Papa gesagt hat, du hast keine Schule fertig gemacht. Und ich habe damals auch Optikerlehre angefangen, und er hat gesagt, bevor die Optikerlehre nicht erledigt ist, brauchst du nicht dran denken, dass du einen Profivertrag unterschreiben darfst. Jawohl. Solange du bei mir im Haus wohnst, sicher nicht.
Ja. Aber es ist eine eigene Erfahrung.
Ich war noch natürlich, weil ich mit dem Alter damals, mit so 16 Jahren, bist natürlich dann ein bisschen auf Kriegspfad mit dem Vater und denkst da, du selber Profi gewesen, da, zum Papa, der war selber Profi, jetzt tut er mir auf einmal da den...
So quasi, er vergunst das.
Er vergunst mir nicht, oder er verbaut mir den Weg, oder... Mhm. Aber im Nachhinein wieder mal hat er recht gehabt, weil erst zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meine Lehre abgeschlossen gehabt habe, ja, ist irgendwie wie so eine Blockade habe ich nie gehabt, aber du hast gewusst, so, das habe ich jetzt kann ich nichts mehr bremsen. Und das war eigentlich auch wieder damals eben zum Glück eben ein Berater an meiner Seite, der was mir da geholfen hat. Und das ist eben zurückgenommen zu dem anderen.
Okay.
Ich habe zu meinem Freund gesagt, wenn du das machen willst, und den Jungen...
Der Freund mit Mexiko.
Mit dem Mexikaner, also ja, mit der Mexikanerin verheiratet, hat gute... einen guten Einfluss da drüben über seinen Schwiegervater, der Innenminister war, und das heißt, sonst kommst du da eh nicht hin. Und ich war bei der Familie da, die habe die ganzen kennengelernt, auch die Familien von den Spielern kennengelernt, und ich habe gesagt, funktioniert das nur, wenn du erstens mal nicht einen umtust, sondern die müssen zu zweit sein, mindestens. Also von einer Akademie, du musst zwei, da sind sie mal nicht allein, und du musst ihnen dieses familiäre Umfeld ermöglichen, und zwar nicht durch ein Internat und irgendein Erzieher, sondern du musst schauen, dass irgendjemand von der Familie mitgeht mit dem
Buben. Fahrer auf die Seiten stehen, der was sagt, wie er brav ist.
Ja, eben. Das war halt, und dann ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Hans-Peter, glaube ich, macht jetzt nichts mehr. Ich glaube, der ist auf die Killer umgeschwenkt, was eh besser ist. Profitiere jetzt auch davon, vom die Killer. Aber nein, es war aber sehr interessant und ich war natürlich auch auf diversen Fußballturnieren, wo diese Jungtalente gehandelt worden sind, wie ungeschliffene Diamanten.
Aber geil von den kulturellen Unterschied. Also ich glaube, dass jetzt, also manchmal darf man ja Spiele von den Boca Juniors oder so bei uns in Österreich auch mal mitkriegen. Und ich liebe einfach selber, wenn der südamerikanische Feier da ist. Das kann man zwar schon manche brutale Fouls, aber ich finde es weniger zum Kalkulieren, wie sich ein Spiel entwickelt, als wie es mir oft in der deutschen Bundesliga zum Beispiel so geht, dass ich einfach von der Aufstellung schon ungefähr ausrechnen kann, okay, das wäre jetzt eher ein knappes Spiel, meistens trifft es sich auch so zu, wetten tue ich Gott sei Dank nicht. Aber das Internationale und das, was ja Fußball uns eigentlich verbindet, weil ein bisschen mitgespielt wärst du mit denen in Mexiko auch haben, oder?
Ja, klar.
Und man versteht sich echt ohne Worte. Oder wenn man Fußball liebt, gibt es einfach eine Sprache auf dem Platz, da braucht es nicht viel Worte. Das sind oft Blicke oder das ist eine Körpersprache oder so und man erlebt sie. Und mir da es halt down, wenn es eigentlich viel mehr, auch bei uns, viel Platz gibt es jetzt nicht mehr, aber sie mehr anspülen da, dass auch, so wie ich halt aufgewachsen bin, einfach irgendwo spülen, miteinander, und nicht alles nur auf Leistung ausgelegt wird, weil, also ich kenne die, wie gesagt, schon eine Zeit lang. Wir waren im gleichen Verein, ich halt ein, zwei Jahre älter. Und da hat es einen Unterschied gegeben zwischen unserer Mannschaft, wo ich auch mich wohlgefühlt habe, mehr oder weniger, war halt ein bisschen zu dünn. Aber was mir halt bei engerer Mannschaft aufgefallen ist, ich habe so einen dabei gehabt, der war jetzt überhaupt nicht talentiert und der ist wahrscheinlich bis jetzt so nicht da. Aber das war ein Teil von engerer Mannschaft. Und die Liebe im Sport, die meine, die braucht's mit Fußball, so wie wir ihn kennen, eine Zukunftssache ist, wo nicht nur Leute bestimmte aussortiert werden, wie ich es mir im Kindersport vorstelle, und dann auf das Trimterm, wo eine Leidenschaft zum Sport einfach eine Rolle spielt.
Ja, natürlich, jedes einzelne Bastelteil trägt ja dazu bei, dass im Endeffekt nur ein ganzes Bild entsteht. Und wenn du eine wahnsinnig talentierte Mannschaft bist, mit dem allein ist noch nichts du. Ich meine, man hat es jetzt wieder bei der Europameisterschaft gesehen. Als das letzte Beispiel sage ich jetzt einmal, dass einfach über den Teamspirit wahnsinnig viel möglich ist. Und ich denke mir jetzt, die Dänen, wenn man das gesehen hat mit dem Eriksen, das war ja wirklich dramatisch. Wie das auf einmal eine ganze Nation zusammengeschweißt hat an der Mannschaft. Oder wie es jetzt eben war, auch bei den Italienern, bei denen hast du vom ersten Mal, wo sie die Hymne gesungen haben, hast du gemerkt, die wollen Europameister werden. Und dann sind andere Nationen am Platz gestanden, da die Hälfte singt nicht mit. Ich meine nicht, dass jeder mitsingen muss, ja, aber es ist dann doch ein Zeichen von Identifikation und von Team Spirit, wenn ich sage, alle ziehen an einem Strang und alle haben ein gemeinsames Ziel und deswegen wäre da jeder, der was dort ist, und wenn wir jetzt vom Profisport reden, ich meine, Kufstein ist halt, sage ich vielleicht dann im Amateursport, vielleicht einer wichtig, der für die gute Stimmung in der Mannschaft sorgt, ändert sich im Profisport vielleicht auch nicht, nur wenn es um viel Geld geht, dann soll man Fokus nicht verlieren und es bleibt dann der Spaß so oft auf der Strecke, aber zum Beispiel ein Bastelteil bei eben Profimannschaften sind zum Beispiel eben die ganzen Physiotherapeuten oder Beispiel oder Mentaltrainer, um das ganze Gebilde eben nachher da zu vervollständigen. Und wir haben halt in Österreich oft das Problem, dass einfach genau diese Komponenten, also sprich mentales Training, sprich Physiotherapie und so weiter.
Was in Salzburg ja höchst professionell
ist. Ja, und genau darum kommen wir jetzt zu dem Punkt hin. Erstens mal oft nicht finanzierbar ist für die Vereine. Und zweitens leider Gottes auch von den Trainern, zumindest in meiner Generation, vielleicht hat sich es mittlerweile geändert, aber jetzt sehe ich Backholpeter ist auf einmal wieder Trainer irgendwo. Er war selber mein Trainer, der Peter. Ja, ich schätze ihn als Typ ganz sehr lustig und ist er, ja genau. Und aber man, vielleicht hat er sich in seine Trainingsmethoden geändert, glaube ich aber nicht. Er hat damals auch die harte Schule 1860 Austen durchgemacht und ist
der
ja genau.
Aber Magath, also ich glaube nicht, dass der Trainer wie der Magath nur die Zukunft zeigt, oder? Also jetzt, du brauchst jetzt wirklich als Fußballmanager, ja, was du jetzt mittlerweile bist, sowohl psychologisch als wie Einfühlungsvermögen. Eigentlich aber auch Erfahrung, weil die erfolgreichsten Trainer sind ehemalige Spieler.
Ja, ja. Ja, Laurent habe ich jetzt gemeint, aber der Laurent war ja. Aber nein, was ich damit sagen wollte, ist das einfach, dass eben ich glaube, dass in Österreich allgemein ein bisschen zu wenig auf, weil ich sage, die Vereine reden sich oft auf, wir haben kein Budget, dass wir einen Mentaltrainer einstellen, und wir haben kein Budget, dass wir, und aber sie dann lieber Spieler oder sie dann lieber eben Managergehälter zum zahlen oder Spieler Vermittlergehälter zahlen, anstatt dass sie es eben sinnvoll verwenden, weil es ist ja das auch das Problem. Innsbruck war so ein Beispiel jahrelang, weil das ist halt da zu dem Verein
FC Tirol
ja. Ja, oder jetzt Wacker Innsbruck, oder ich habe ja bei ein paar Vereinen in Österreich gespielt in der Bundesliga, dass du einfach siehst, es ist ja kein Geld nicht da für eine Akademie, sage ich jetzt mal, bei jedem Verein. War es ja nicht so. Ich meine, mittlerweile ist es verpflichtend, dass du eine hast. Und ich denke mir aber, es macht doch schon viel aus, wenn ich einfach rausfahre aufs Land und mir die Fußball anschaue. Ich brauche nicht zwingend eine Akademie. Es ist halt mit Arbeit verbunden. Und leicht ist es.
Kooperationen zwischen Vereinen.
Ja, zum Beispiel. Oder einfach, dass man einfach rausfährt am Samstag und ich schaue mir als Kufstar Trainer mal die Schwalcher oder die Tierseher. Weil vielleicht ist da einer mit 14 Jahren, der einfach muss ich halt dafür das machen, und zweitens muss ich auch halt auch haben für das. Und bei uns ist es halt einfacher, wenn der Manager einen Spielervermittler ruft und sagt, du, ich brauche einen rechten Verteidiger, und der bringt da halt einen Tschechen oder einen Slowaken.
Die
oder
die Statistik und die haben die Körper.
Eben, und
aber da redet jetzt etwas Gutes, was mir sehr am Herzen liegt, weil wir sind jetzt doch im dritten Jahrtausend, und ich glaube, wir müssten von dem weg, wie es ja halt im alten Rom schon war, dass Gladiatoren da einfach gefüttert werden und mit Seide geschmückt werden und so, aber eben auch von der Realität ziemlich ausgehalten werden, meiner Ansicht nach. Und deswegen habe ich gar keinen Vorurteil gegenüber Spielern, habe ich ein Sozialprojekt und denke mal, die verdienen so viele Millionen, und bin froh, wenn ich für Trinkwasser in Indien jetzt 500 Euro mal zusammenkriege. Aber der feilt es meiner Ansicht nach daran, dass wenn es jetzt 6, 7, ich weiß nicht, entdeckt mit 6, 7 Jahren oder jetzt im Fußball, schätze ich mal. Ja. Oder mit 10 Jahren ist es ja schon gespart.
Muss jetzt nicht sein. Aber natürlich ist es schon so, das ist eigentlich das optimale Alter, wo man dann sagen kann, man kann schon zumindest den Fokus auch von der Familie auf das hinlegen. Okay. Weil die Familie muss natürlich mitspielen. Wenn ich einen talentierten Fußballer habe und ich sage zur Mama oder zum Papa, du, euer Bruder ist talentiert, und die sagen, das interessiert uns nicht, dann hat das Talent mit 6 oder 7 Jahren jetzt leider Gottes, ich verstehe ja die Eltern auch mittlerweile. Fußball ist schon lange nicht mehr der Traumjob, der einmal war. Habe ich das Gefühl immer. Ich habe es auch eben gesehen, wie es oft abläuft, und ich sage halt, man soll zwar die Kinder schon die Möglichkeiten, wenn sie mal so talentiert sind, ich bin halt auch so einer, man soll die Talente für die Kinder fördern, ob jetzt einer Trompeten spielt oder Fußball spielt oder Skifahren kann. Aber ich sage jetzt mal, ich verstehe die Eltern, die sagen, nein, sie wollen gar nicht, dass das Kind diesen Leistungsdruck unterworfen ist, weil der Druck ist in der Schule ja schon groß genug heutzutage für die Kinder. Aber du hast schon recht, also mit 6, 7 geht's nachher, 5, vielleicht geht's noch schon los, und man sagen kann, der ist talentiert oder nicht.
Was du jetzt mit deinem Gerät auf jeden Fall schon mal beweist, ist das Vorurteil, dass Fußballer nichts in der Birne haben, weil du hochintelligente Sachen daraus auf einfachste Art auslässt. Und ich glaube, du verstehst mir jetzt wegen diesen Realitätsbezug, glaube ich, ganz gut einfach auch, dass eben das Miteinander, wenn jetzt eben da der Fußballtrainer da hinfährt, man redet halt am Bierstand mal mit dem oder jenen. Und das macht auch Fußball aus. Oder ja, durchs Reden kommen Leute zusammen. Oder es braucht, finde ich, überhaupt gerade noch so eine Pandemie. Jetzt statt ich und ja, auf meinen Verein schauen, auf ihn schauen, braucht es ja eigentlich das Miteinander. Und da hat, glaube ich, Fußball eigentlich viel mehr Potenzial, als wir mal meint. Wobei ich aber finde, dass jetzt zum Beispiel beim FC Kufstein einiges deswegen schief läuft, weil das Stadion gehört der Stadt. Da wird meiner Ansicht nach nicht gescheit kommuniziert, und irgendwo bleibt dann auch der Fußball auf der Strecke wegen der Politik. Und es vielleicht ein realistischer Weg ist, wenn sie Leute eben unabhängiger zusammen dann einfach auch von politischen Institutionen oder wie auch immer, und sie einfach miteinander zusammen dann, oder bin ich da ein Träumer?
Ja, teils, teils. Also ich glaube jetzt, das war jetzt sicher ein Wunschgedanke auch von mir, dass ich sage, dass wenn man uns jetzt, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, wo mein Papa noch Trainer war in Kufstein, also da war ich kleiner Bub, ich kann mich noch erinnern, da war zum Beispiel einer wie der Dillesberger Bürgermeister und der hat, war aber dann auch am Fußballplatz zu Ort und hat sich das angeschaut. Und damals hat es halt aber auch auf der anderen Seite ja viel weniger Ablenkungen gegeben. Damals war der Fußball für die Gemeinschaft einfach auch wichtig. Ja. Es haben wir dort, weil oft einmal heißt es, ja, jetzt sind keine Einheimischen mehr unten, ich habe keine Identifikationsspieler mehr da unten. Ich meine, das waren früher zu meiner Zeit, wo ich da unten war, wo ich auch keinen kennt, außer mein Papa. Es sind ja auch welche von Wien da gewesen, von Krems, von was weiß ich, von überall her. Ja, aber das, ich sag, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass man den Menschen im Ort, und darum dann sie Ort oder Dörfer da leichter, dass man da Menschen in der Stadt einfach vermittelt, das ist ein Verein, da wo jeder willkommen ist, wo die Tür aufgeht und wo die Leute dann hier sagen, ah, das war nett, das waren freundliche Leute, und da bin ich halt ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, es ist Entertainment-Palast da unten, ja. Aber es ist, wenn man da unten sich ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen mehr ins Zeug gelegt hat, dann war sicher Potenzial da gewesen. Ist sicher immer noch da, weil Kufstein ist immer noch die zweitgrößte Stadt in Tirol. Mhm. Aber wie gesagt, es,
aber was macht's für einen Sinn, wenn du ja gar nicht aufsteigen willst, weil du es nicht leisten kannst? Weil es ist ja mittlerweile, also, wir haben vor ein paar Jahren ein Charity-Projekt, haben eine Leichtathletik-Veranstaltung gemacht für meine Indiens-Geschichte. Und bin ich zum Ring gekommen eben mit die vom FCK. Und dann habe ich gefragt, ja, möchtest du nicht aufsteigen wieder mal? Ich dachte, nein, war mal ja blöd, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und wo will da der ÖFB hin? Oder ist jetzt, das ist ja wahrscheinlich auch in der Schweiz, nicht viel anders. Ich weiß nicht, aber in Italien zum Beispiel ist jetzt wieder ein geiler neuer Aufsteig, oder? Und Venedig hat es sogar wieder mal geschafft, aufzukommen. Und ich weiß nicht, ich finde jetzt eben super, was jetzt an Nachwuchsarbeit geleistet worden ist, die letzten 15 Jahre bewusst, von dem profitieren wir jetzt, glaube ich, als Fußballliebhaber. Es war die beste österreichische Nationalmannschaft seit damals, war dein Vater her. Aber der nächste Schritt, glaube ich, müsste wieder eben eine Fußballleidenschaft herzukriegen und nicht immer nur Ikonen und so weiter, weil, jetzt muss ich da mal ganz was ehrlich sagen, ich war nie eifersüchtig, weil ich war immer sicher für meine Frau, ich mit meinem Post und so weiter bin ich männlich. Einmal Herz drum, du beim Angeln hast die Karriere verlassen, hast eine Energie gehabt, hast eine Ausstrahlung gehabt, ja, richtig Stress gehabt, Mann. Und da denke ich mir, da musst du doch mit dir selber auseinandersetzen, ne? Weil man lernt ja die Reaktion von Menschen, die meinen sie alle gut und so weiter, aber ich glaube, sie sind nicht bewusst darüber, dass die eigentlich freiwillig dazu bereit erklärst, ein Privatleben größtenteils zu opfern, weil irgendwo bist dann alle nur der Fußballer oder wie auch immer, aber wer du selber bist, wie dich deine Frau kennt, das bleibt bei Gott sei Dank so auch. Aber das ist schon recht heftig, glaube ich, mit Umgang mit Fans, Journalismus und so.
Nein, ist für mich jetzt halt nicht so gewesen, weil erstens einmal, ich glaube, die österreichische Fußballbühne ist überschaubar, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt da einen Superstar in Österreich haben. Ich habe damals noch das Privileg gehabt, dass ich eben noch für meine Verhältnisse, meine Stars, mit denen ich noch zusammengespielt habe, so wie es da, ich habe gegen Stöger-Peter gespielt, ich habe mit dem Barisic Zocki zusammengespielt, mit dem Cacesov Stani, ich habe einen Jarakut als Trainer gehabt, also es waren gegen Ivo Vastic 100-mal gespielt. Ich sage, es waren damals schon sehr große, bekannte Spiele in Österreich. Für mich damals. Aber die waren auch alle total zugänglich. Und ich glaube, gerade der Fußball in Österreich ist, obwohl die Stadien vielleicht oft größer sind, es ist die Leute, was da spielen, oder geht zu wie am Dorfplatz. Also das ist einfach.
Aber du redest jetzt wirklich von charakterstarker Persönlichkeit.
Ja, ja.
Da war jetzt meine Frage, und das ist vielleicht eine Vermutung, so toll jetzt ein Konzept ist, wie es Red Bull Salzburg an den Tag legt, ist das schon charakterfördernd? Oder ist das eher dann für die Entwicklung von einem gesunden Charakter, wo du da mit ihnen reden kannst, hinderlich, weil du eben größtenteils ja von der Realität ferngehalten wärst oder von lockeren Sachen?
Naja, charakterfördernd, glaube ich, ist bei Red Bull nicht wichtig. Red Bull ist ein Konzern und der will einfach einen Profit machen, egal mit was.
Okay.
Und ich glaube nicht, dass der Mateschitz, die damals gesagt hat, wir machen einen Fußballverein in Salzburg, damit da welche mit meinen Bullnummer oder mit meinem Zeichennummer rennen und dass ich da hin und wieder mal Fußball schauen gehen kann, die sollen für mich da Fußball spielen. Ich glaube, der Gedanke war schon da, nachdem der Quellenberger damals ja nicht mehr mit Salzburg leider Gottes auf der Fußballlandkarte vertreten war, hat er sich gedacht, schau, wir brauchen da, wir haben jetzt, oder ich habe die Möglichkeit da jetzt, mit am Stadion, das war ja damals eigentlich ursprünglich das Stadion von Salzburg. Okay. Red Bull hat das dann übernommen, ja, und hat sich dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, das gemachte Nest gelegt, aber ja, es war halt dann schon.
Nein, sie haben eigentlich die Austria Salzburg vernichtet.
Ja, war so, ich kann mich noch erinnern, am Anfang haben sie auch sogar noch, aber glaube ich, wenn ich mich nicht alles vertäuschen kann, das kennen die Zuhörer vielleicht noch besser, ich glaube sogar das erste Logo von Red Bull, da war sogar violett drinnen, wollten sie ja die Red Bull, die Salzburg-Fans, wollten sie ja kaufen, aber zum Glück ist ja das auch ein charakterstarker Fankreis, der was irgendwann gesagt hat, ja, das ist putzen und wir sind unser eigener Verein. Und ja, und darum sage ich, die Spieler, die jetzt da kommen, aus der Akademie aussieht bei Red Bull Salzburg, okay, jetzt haben wir ein paar in Deutschland und zum Glück im Nationalteam, man sieht, das trägt Früchte, ja, und aber eigentlich ist das alles zum Geld verdienen, alles. Leipzig ist ja auch nicht der Hintergedanke, juhu, jetzt zeige ich einem im Osten einmal einen schönen Fußball an Gepflegten, ja, sondern da ist auch der Hintergedanke gewesen, weil er ja mit Salzburg ja jahrelang nicht in die Champions League gekommen ist, weil man dort einfach auch nicht vielleicht jede Woche diese Challenge hat in der österreichischen Liga, ja, und dann schafft es halt in der Qualifikation nicht, weil da die Gegner Düdelingen, ja. Dass man dann einfach sagt, okay, in Leipzig, wenn ich jede Woche gefordert bin, dann schaffe ich es eher mal in die Champions League, weil da der Kader einfach, oder die mehr gefordert wird von den Spielern. Und der hat es ja dann eh geschafft. Ich meine, dass er sein Ziel erreicht und jetzt einmal für 100 Millionen wird einmal aus Eigenkapital Fremdkapital gemacht, wenn er Geld abgeht, ja.
Ah, du kennst dich aus.
Aber man sieht,
da gehen wir jetzt in eine Richtung, da wo ich jetzt ja, Lanzen brechen muss. Ja. Was hat den Fußball eigentlich auch mit groß gemacht? Das waren die Hools. Okay, weil die Stimmung.
Na, logisch.
Was da dahinter an freiwilliger Arbeit steckt, was die da Geld ausgeben, was die Fauten machen. Mhm. Und ja, okay, natürlich gibt's nichts zum sagen, irgendwas Gutes an Schlägereien, aber das ist eine andere Sprache. Wenn's in Innsbruck geben, so wie es war, mit den verrückten Köpfen unterwegs warst, da sind halt welche vom O-Dorf, die haben nichts anderes. Und dann lassen sie sich mit anderen Wichser, Entschuldigung für den Ausdruck, einmal eine Viertelstunde einfach die Sau aussah. Was die Medien davon berichten, wissen wir eh, das ist halt alles nicht tauglich. Und das ist natürlich auch nicht gesund oder so. Aber es ist definitiv meiner Ansicht nach klar, dass wir das Konzept von Salzburg Süd auf Familienfußball aussehen. Und ich war zum Beispiel im Nukamp und nichts geiler, als wenn die ganze Family Fußball zuschaut oder so. Aber jetzt die ganzen Fanaten mit der Zeit dann irgendwo wegbringen wollen und aus alles Elite-Clubs machen, das fand ich für die Qualität vom Sport ganz, ganz schlimm, auch was die Leidenschaft betrifft, und ich brauche kein Büro oder sowas und mittlerweile eben auch Fangeschreie und da fertig machen, interessiert mich nicht. Aber Zuschauen und dabei einfach auch ein Gemeinschaftsgefühl haben, ist für viele Menschen einfach echt teilweise lebenswert. In Deutschland, du bist ja, wenn man sagen darf, mit die Hummeln fliegst du umeinander.
Ja.
Aber
hey, BVB.
Aber da ist ja eben auch Identifikation und so weiter. Also ich glaube, dass Fußball ein gewaltiger Machtapparat geworden ist, der was seine Verantwortung nicht übersehen darf, auch gegenüber dem Sozialen vom Sport, wo einfach auch in einer kein Talent hat. Wenn ich irgendwo mitspielen kann, war doch schon super, oder? Also, wie siehst du die Entwicklung?
Ja, ich meine, jetzt wegen die Fans, jetzt nochmal, das ist jetzt etwas, wo ich auch in den letzten Jahren einfach, das habe ich schon ein bisschen traurig gefunden, dass einfach die Fans auch immer mehr beschnitten werden in ihre Möglichkeiten. Mhm. Ich bin, eins von den ersten Spiele von mir war damals im Tivoli-Stadion, das war damals Swarovski Tirol gegen Liverpool, im Europapokal und
im alten
Tivoli, im Original noch. Ja, und das hat etwas, wo ich noch sage, da habe ich das erste Mal so richtig so Stimmung in einem Stadion mitgekriegt. Ja, und dann habe ich gewusst, boah, brutal, wie geil ist denn das? Pippo Corosito, ja, Müller, Hansi, ja, alle haben wir gespielt. Und war halt schon ein irre Erlebnis. Und da war ich ja noch ein fußballerischer Embryo. Ich meine, da war ich, glaube ich, 8 Jahre alt oder sowas. Aber
Spirit, oder?
Ja, volle. Und ich hab dann, man fängt ja klar an, also ich habe ja nicht gleich da angefangen, ich habe ja auch in Hering angefangen, oder beziehungsweise ich bin in Kufstein angefangen und bin auf einmal vom Nachwuchs in Kufstein, wo 200 Leute zugeschaut haben, bin ich in die erste Klasse nach Bad Hering, weil ich war damals spielerisch ganz okay, aber körperlich schwach und der Papa hat dann gesagt, du musst in der Liga, wo du dich durchsetzen lernst, und dann hat er mich in die erste Klasse Ostu, da waren 7 Zillertaler Mannschaften, Hering, Wadring, also, und da spielst du dann gegen einen, der was am Vormittag 70 Kirk gemolken hat, ja, aber nicht mit der, nicht mit der Maschine, sondern mit den Händen, und dann hat, dann lernst du das aber, ja, und das war dann eben auf, aber ein Platz, wo auf einmal 900 Leute waren, und die haben dann mit Bier geschickt und mit alles, und, das war geil, und, was halt, was man jetzt halt eben zu den Fans in den Stadien sagen muss, eben Bundesliga, deutsche Bundesliga und so weiter, muss ich auch sagen, weil du jetzt hast du gesprochen hast, was die in Kauf nehmen, was die Ausgaben haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist eigentlich das Hobby von denen. Und jetzt, wenn jetzt du sagst, das ist dein Hobby und du gehst ins Stadion und du zündest einmal ein bengalisches Feuer an und da wird von mir aus für die Vereine jemand pyrotechnisch ausgewiesen oder auch ausgebildet, der was dann das auch machen darf. Warum soll das verboten sein? Warum? Und wir haben ein allgemeines Problem in der Gesellschaft. Da haben 3 Leute was dagegen und dann wird eine Petition gemacht und dann...
Ich glaube nicht, dass einen ethisch reinen Fußball jemals geben kann. Ich bin natürlich alles andere als wir darauf aus, jetzt diese Anti-Rassismus-Kampagne in Frage stellen, aber die haben wir jetzt seit 7, 8 Jahren laufen, und was haben wir wegen gestern miterlebt, dass englische Fans ihre eigenen Nationalspieler rassistisch beleidigen. Ja. Also hat das Konzept so nicht gefruchtet, weil es irgendwo auch nicht realistisch ist. Es gibt Menschen, die haben halt einfach Schwierigkeiten damit oder machen halt ihre Unterschiede, wie auch immer. Und wenn jetzt der Fußball immer nur veramerikanisiert wird, also ich finde es ja super, dass der Fuchs nach Charlotte geht und ein bisschen einen österreichischen Charme reinbringt, weil der Ami... Die Ami-League ist jetzt nicht so gut geworden. Da haben wir mal vor ein paar Jahren geredet. Das ist ein südamerikanischer Spieler, was sie versuchen, nicht wedern. Aber dieses Oberflächliche und dieses Scheingehabe im Fußball, siege nur bei gewissen Vereinen nicht so stark. Das, ja, glaube ich, du hast einen besseren Einblick oder so. Aber haben wir überhaupt menschlich, wenn man menschlich drauf aus ist, auch wenn es dann wirklich um die Spieler geht, um eine Zukunft geht, überhaupt eine Chance im Profifußballverein? Ich hoffe schon.
Also, ich denke schon, ja, schon. Absolut. Ja, man ist ja selber verantwortlich für den Eigenbau. Also das heißt, für die eigenen Spieler, für die Eigenbauspieler, die was aus den Nachwuchsleistungszentren zum Beispiel noch aufkommen. Ich bin ja derjenige, wenn ich ein Konzept habe, das ist einfach so, ich brauche mir jetzt leider FC Augsburg anschauen, weil ich das Beispiel besser kenne, weil ich da Stefan Reuter kennenlernen habe dürfen und Einblick gehabt habe ein bisschen in die...
Das wissen schon, wer Stefan Reuter war, ja, mal bei 68 München gespielt. Natürlich ein Roder.
Und wenn man dann sieht, wichtig sind einfach, dass einfach der Verein eine Philosophie vorlebt und das von der kleinsten Mannschaft bis zur Kampfmannschaft. Und das heißt, ich als Verein kann mir dann die Trainer aussuchen, die was mir meine Spieler dann...
Also das klingt nach Nachhaltigkeit.
Ja, um das geht's ja, und das ist schon möglich, weil das war ja deine Frage, ob sowas möglich ist, und das ist sicher möglich. Wird es dann, dass man natürlich nicht jede Position dann in der Kampfmannschaft mit Eigenbauspielern besetzen kann, ist auch logisch. Ich meine, ich werde mir keinen Stürmer schnitzen können für Augsburg, wenn ganz Deutschland keinen Mittelstürmer hat. Ich meine, ich habe zwar, jetzt, wobei ich finde, der Voll an dieser Mittelstürmer, ich habe es eigentlich nicht verstanden, warum soll ich heißen, wir haben keinen Mittelstürmer, wir haben keinen Mittelstürmer. Der Schweinsteiger hat immer gesagt, ein Mittelstürmer geht ab, also eigentlich war einer auf der Bank gesessen. Aber
also ich habe Interviews vom Basti, der was ja da in der Nacht wohnt, wo er ist, nicht mitgekocht, weil
er ist... Ja, das ist in der Halbzeitpause, man lässt sich halt berieseln. Ja. Aber ist jetzt eh egal. Also ich sage nur einmal, es ist sehr wohl möglich, dass man dort diese Werte in die Spiel, und ist ja auch die einzige Möglichkeit eigentlich für so einen Verein, dass die Spieler bei dem Verein bleiben. Dass sie sagen, mir wird da vermittelt, dass
ist das überhaupt die Familie. Das Ziel? Weil es war ja aus meiner Sicht als Fußballliebhaber logisch, dass ich mal überhaupt der Mannschaft einmal auf die Haxen stelle und dann natürlich geht einmal einer weg, kommt einer dazu, einer wird älter, aber irgendwo brauchst du doch einmal einen Kern von der Mannschaft, der was einmal 3 Jahre, wie es jetzt finde ich City super gemacht hat, einmal stabil ist und dann kann man ja alle miteinander handeln. Aber dieses Schnellkaufen, dieses Schnellverkaufen, das macht doch die Mannschaft, kann das gleich kaputt machen.
Ja, ja, man sieht, das ist das extremste Beispiel. Die haben, glaube ich, einen von den zwei besten Trainer der Welt und haben eines von den höchsten Budgets der Welt. Und haben natürlich einen Kader gehabt, sage ich jetzt einmal, der was ein bisschen satt war, was die Erfolge angeht. Und dann, das ist halt, liegt in der Natur des Menschen, dass wenn man mal viel gewonnen hat, dass man gerade ein, zwei
Gänge, ja, ich glaube, das ist Gänge gleich halt einen Verein geht, wo ich einfach mal schaue, dass ich eben gewisse Positionen her Erfahrung einbringe, junge Spieler einbringe, aber mehr mit Geduld eigentlich arbeiten tue. Und ich finde, das ist keine Geduld mehr im Fußballsport da, weil so viel von außen erwartet wird, so schnell auch erwartet wird, und wenn du das nicht bringst, dann ist gleich wieder eben aufgrund der Ungeduld, dann gleich wieder Zweifel da. Was haben denn wir für einen Stress?
Ja, nein, um das geht's eben. Wenn du eine Vereinsführung hast, die sagt, wir machen denen keinen Stress, die sollen sie entwickeln, und wir haben ein Konzept, und wenn man seinem Konzept vertrauen kann, weil man dafür überzeugt ist, und die Trainer im Nachwuchs auch nicht dem Erfolgsdruck unterlegen sind, das heißt, du musst Dritter werden in der, was weiß ich, bei den D-Junioren oder was, sondern dass man sagt, okay, wir wollen aus jedem Jahrgang so viel wie möglich gute rauskriegen, dass man dann später mal wirklich auch vielleicht eben, so ein Verein wie Augsburg muss natürlich auch irgendwann einmal Spieler verkaufen. Freiburg macht's ja vor. Wie Freiburg jedes Jahr die Liga halten. Ja, obwohl es zwei, drei Spieler verkaufen, immer die zwei, drei besten. Ja, eben, weil sie eben ein Konzept haben im Verein mit dem Trainer. Ja. Ich traue mir 100% sagen, der Trainer, der beschäftigt sich ja mit den Nachwuchsmannschaften, dass er sagt,
Schaut sich vielleicht echt irgendein 0815 Verein in der Gegend einmal
um. Ja, eben, oder wir brauchen das oder das oder das im Nachwuchs, dass wir oben dann in vier Jahren wieder was haben an Material. Mhm. Und möglich ist es auf jeden Fall, mit Sicherheit, ja. Es ist halt die Frage, tut sich ein Verein einfach, wir reden ja von der 50+1-Regel in Deutschland, will das ein Verein, dass der Chines kommt und dann sagt, okay, wir dann so wie bei Mailand, wir kaufen Nein, halt... Nein,
Europameisterschaft, TikTok und Alibaba ist
ja Hauptsponsor. Eben, ja. Aber
bevor wir wieder in diesem Kapitalist oder in den Kapital, wo ich eigentlich gar keinen Zugang dazu habe, wollte ich nur was anderes suchen, was jetzt vielleicht ein bisschen sentimental klingt, aber die scheiß Gehirnerschütterungen. Also das ist jetzt schon extrem geworden, finde ich. Da waren ja teilweise Aktionen dabei, ich glaube, es war ja eine Weltmeisterschaft, wo der Deutsche sogar bewusstlos war, Sven Bender, meine ich, war's, und dann noch weitergespielt hat.
Der Kramer.
Ah, du weißt es besser, genau. Und
der rette heute noch, wenn der Festplatten am Hackel hat.
Und die NFL eben ja mittlerweile draufgekommen ist, dass sie Percussion Control bringen müssen, dass einfach mit dem Nähen, die Situation mit Eriksen war Gott sei Dank schnell reagiert von der Erste Hilfe Helfer. Aber ich habe jetzt einmal auf Twitter den DVB Schiedsrichter Gremium da geschrieben, da habe ich eine Antwort gekriegt. Da gehört doch jetzt schon langsam als Foulspiel her, oder da muss doch was gemacht werden, weil das hat solche brutalen Spätfolgen. Oder bitte mir das ein, dass es jetzt einfach eigentlich früher genauso war, aber halt da nur weniger drauf geschaut. Also ich kann vorstellen, bei jedem Spiel hast du drei, vier Jahre, die was da liegen und wo es echt...
Nein, das Problem ist, das bützt dir ein, weil, ganz einfach ist deswegen, weil heutzutage einfach mit diese Videobeweisgeschichten, mit die 18 Mal mit der Kamera wird drauf geschaut. Ja. Vor 15 Jahren ist halt einer am Boden gelegen und keiner hat gewusst, warum. Ja, da war ein Zusammenprall. Jetzt hat dann das 30 Mal in der Superzeitlupe schauen. Der Sport ist einfach physischer geworden. Nicht nur die Kopfverletzungen, allgemein die Verletzungen werden auch mehrer, weil einfach für die Spieler mehr gefordert wird. Man sieht es wird ausgeschlachtet bis zum Gehtnicht mehr. Es geht nur mehr um, was sind wir wieder beim Kapitalismus, es geht nur mehr um die Kohle. Die Spieler müssen zum Teil 70 Spiele spielen. Ja. Ich weiß schon, ich bin auch Basketballfan und die spielen 82 Spiele. Mhm. Aber,
ja gut, die wegen Dreaming, aber ja. Die haben wir jetzt, wir mögen beide gerne Basketball und sowohl die Lakers als wir die Nets haben ja definitiv keine Chance mehr gehabt, wie die Sachen kennen wir sind. Ja. Und aufgrund der hohen Leistungseffizienz, die prophylaktische Komponente, finde ich, ist ganz wichtig, die was aber bei jedem Spieler selber legen muss. Wenn er sich da leider auf den Verein verlässt und nicht selber irgendwie prophylaktisch denkt, also ich zum Beispiel bin überzeugt davon, dass wenn Profifußballer meditieren daten, so wie ich sie einer sagen darf, dann daten sie besser auf sich hoch und besser auf sich spüren und auch selbstbewusster damit umgehen, was sie für sich selber entscheiden wollen. Und ich finde das eine ganz, ganz wichtige Komponente, dass ein Spieler ein Recht hat auf eigene Entscheidungen einfach auch. Aber das wäre ja vertraglich wahrscheinlich. Du bist ja, wenn du so einen Vertrag unterschreibst, unterschreibst du ja alles Mögliche, dass du nicht Skifahren gehen darfst wahrscheinlich, dass du nichts kiffen darfst oder nichts
Motorradl fahren darfst auch nicht.
Motorradl fährst auch nicht. Und ich hoffe eben, dass in Zukunft Spieler sie miteinander bestärken und auch mehr zusammen dann und sie für Sachen einsetzen, die was eigentlich nicht sie wissen. Wo eigentlich nur ein Trainer mit Erfahrung, also einer eigenen Erfahrung als Karriere, aber ein Trainer, der was jetzt selber hier Spieler war, eigentlich das nicht weiß oder Präsidenten das nicht wissen, was eigentlich an Spieler wirklich gut tut. Das ist nicht nur die Kohle, sondern das ist so, wie du gesagt hast, wenn der Physiotherapeut auch einen Bezug hat, wenn du irgendwo angeholt wärst, wenn du begleitet wärst. Und was mir ganz schwierig im Morgen liegt, ist das, mich vor, also du hast ja als Profifußballer, was kriegst du denn für Pension? Gleich wie ein Selbstständiger, oder?
Mhm.
Ja. Und es gibt ja null, wirklich null jetzt hat für ehemalige Profifußballer oder Profisportler, die was gescheitert sind, und da gibt's viel, oder die was auch nicht so eingekommen sind, die was aufgrund, dass sie eigentlich voll geklappt haben im Sport und alles eingeknallt haben, einen Scheiß davon haben. Und da müsst ihr schon, finde ich, der Staat oder irgendwas hergehen, und da müsst ihr, es gibt bei euch die Hotels, kann man herrichten, Betreuungszentren für welche, die was gescheitert sind, für welche, die was aus Verletzungen nicht mehr rausgekommen sind, was Berufsorientierung machen können, etc., etc. Ist zwar eine laute Vision, aber ich finde, das ist von Menschlichkeit so notwendig, weil einfach in unserer Gesellschaft Profisport und Leistungssport einen gewaltig hohen Stellenwert hat, aber asozial geworden ist.
Ja, auf der einen Seite eben wird eben diskutiert, warum kriegt der Fußballer so viel Kohle jetzt? Hat immer, der Fußball ist einfach mittlerweile so ein riesiges, und was sagt man denn, wie kann man denn das erklären? Das ist ja weltbewegend, das ist ein globales,
globaler Markt.
Bewegend und ein globaler Macht. Und die Leute regen, ich verstehe das, die Fans sagen dann auf das scheiß Millionäre, lauft's und das, und das wird dann so einfach salopp gesagt dann oft einmal. Ja, ja. Und man hat es ja eh gesehen, wir haben ja das in Deutschland damals eh schon erlebt mit dem Henke, der was sie was von zugegangen ist. Ja. Und man darf das einfach nicht unterschätzen, und du hast sicher recht, dass da die Spieler von den Vereinen aus jetzt vielleicht zu wenig Unterstützung kriegen. Mhm. Wenn es aber dann privat ist, man hat so einen Berater eben, ja, der sagt dann hoch zu, da musst du investieren und da musst du investieren, und auf einmal ist das ganze Götter hier. Man muss sagen, irgendwo muss die Selbstständigkeit aber dann auch anfangen, weil da kann der Verein dann immer sagen, lass die Finger von dem. Ich glaube, das ist einfach etwas, wo jeder, der was im normalen Berufsleben unterwegs ist oder tätig ist, der muss ja da auch aufpassen. Und dann, es wird alle die geben, die was ein bisschen Pech haben, sei es im Berufsleben, sei es im Familienbereich, wo es auf einmal aus die Ufer gerät, warum auch immer. Dann kann ich auch nicht sagen, ich muss jeder Familie jemanden zur Seite stehen, der was einer da hilft, die Probleme zu bewältigen. Um alles kann man sich leider Gottes nicht kümmern, das geht einfach nicht. Ich glaube, wichtig ist nur einfach, wie wir zuerst schon gesagt haben, dass einfach die Fußballer im Nachwuchsbereich einfach dann einfach eben auch so schulisch
gebildet. Auch schulisch kann man ja außerheben. Du bist schulisch ja jetzt mit Jugendlichen oder mit jungen Fußball unterwegs und schreist nicht. Du schreist es nicht hoch, sondern du bringst dir einfach Fußball nach, dass du es denn kennst, oder?
Ja, man kann schon schreien, aber es muss halt einen Sinn nachmachen, ja, ja. Nicht leider. Weil ich meine, wenn irgendwann einmal zu mir der gute Trainer gesagt hat, mich gefragt, was macht den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Fußballer, dann habe ich gesagt, ja, der Gute schießt die Tore. Dann habe ich gesagt, nein, der Gute macht aber neue Fehler und der Schlechte macht aber die gleichen Fehler. Ja, also damals gesagt, der Jarakot zu mir gesagt, und ich sage halt auch, ich bin jetzt Trainer von einer U12-Mannschaft am Land, und ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der den Ball unimmt mit 7 Jahren, und ich brauche mir da keine Gedanken machen über Spieleröffnung. Ich muss einmal anfangen, dass ich dem beibringe, wie man laufen dort ohne Ball.
Ja. Aber die Kunst ist ja zu motivieren, ohne zu demotivieren.
Ja, genau.
Also, wenn du jetzt den Ton falsch erwischt, kannst du eben gleich mal demotivieren.
Nein. Und du, die Trainingsbeteiligung ist gut, folgedessen gehe ich davon aus, dass ich einen richtigen Ton triff. Aber Aber wie gesagt, jetzt nochmal zu...
Die Verantwortung liegt im Jugendbereich.
Absolut, oder? Und deswegen finde ich das, deswegen bin ich ein bisschen ein Fan vom US-Sport, weil da wird eben sehr viel Wert drauf gelegt, dass eben diese... Eben.
Ja, ja. Genau.
Und auch diese, und auch diese Ausbildung, das heißt, du hast ein Stipendium, wenn du gut sporteln tust, nachher hast du dann, wenn du gut in der Schule bist, dann hast du einen Platz im Team, und wenn du in der Schule, also die Leistung nicht erfüllst und, eben auch die, da gehört ja auch die Erziehung dazu dort und das, und wie man sie, verhalten dort und das Benehmen dazu, und man braucht allein schauen. Ich glaube, also, ich schaue ja auch oft gern die, US-Sport, ich schaue auch NFL an, und ich höre da selten ein schlechtes Interview, egal von was für ein Spieler.
Ja, gut, Entschuldigung, das ist Amerika, diese Show ist dort, in die Wiege gelegt, also du musst dort überhaupt die showmäßig präsentieren, damit du dir als Ami überhaupt fühlen kannst. Ja, wobei eben, das ja vor der Gründung von Amerika schon fast dabei war, dass sie diese Kombination zu Universitäten und so weiter pflegen und einfach auch die Logik erkannt haben, wenn du erfolgreiche Wirtschafter oder Sportler haben willst, dann musst du Talente im Jugendbereich fördern und auch da einen Austausch haben. Und genial ist ja zum Beispiel, was ich in Amerika finde, dass ja die ganzen Profi-Clubs sind an einem ganz anderen Ort wie der Nachwuchsclub. Also Footballmannschaft von der USA oder in Kanada, die zweite College-Mannschaft oder irgend sowas. Einfach um dieses, die Vielfältigkeit im Sport leben zu lassen. Und das hat Amerika super heraus. Wo wir aber, glaube ich, in Europa die Logik nicht außer Acht lassen dürfen, dass wir sehr strukturell denken, strukturell oft einmal was brauchen, damit wir überhaupt ein Selbstbewusstsein haben. Und da eigentlich die Chance ist, mit diesem Globalität vom Fußball, sie miteinander zu vermischen. Und ich weiß nicht, wie die Kommunikation da ist zwischen Vereinen, aber ich stelle mir das total eigen vor. Also gibt's da überhaupt Vereine, die was Interesse haben, dass sie miteinander, oder schaut da jeder allein für sich?
Ich glaube, das ist immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Okay. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf...
Also Bülten kriegt jetzt, glaube ich, Spieler von woher.
Ja, eben, wenn wir jetzt zurückgehen auf Österreich, sage ich jetzt einmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Salzburg bin, ja, dann liegt es ja an der Hand, dass ich, oder liegt es ja nahe, dass ich Spieler verleihe an Vereine, die was aber erstens einmal in der näheren Umgebung sind, dass ich kontrollieren kann, ob das da schon alles gut anläuft. Also die machen das mit Liefering, ist ja nicht umsonst, sondern ich habe das vor Ort, ich kann meine Spieler auch in der, quasi von mir aus auch in die Schule gehen lassen, in der Akademie. Okay. Und die spielen dann halt in Liefering draußen und nicht bei mir bei Red Bull, weil sie einfach nur zu gering sind. Aber da ist ja dem Spieler geholfen und dem Verein geholfen, dass er die Unterstützung hat, dass er das Gefühl hat, er wird nicht vernachlässigt und früher noch Kilometer weit wo hinverliegen und keiner kümmert sich um den, sondern das ist dann schon sinnvoll. Und ich glaube, ein Verein nutzt ja nur ein Spieler, was ja Spielpraxis hat. Und, und wenn ich den verleiht zum Verein, wo er auch nicht spielt, dann konnte ich ihn gleich schon selber auf die Bank setzen. Also, es ist sicher vernünftig, ja.
Also danke für jetzt schon für die Zeit, was du genommen hast, und für mich die Zeit ist schnell vergangen. Ja. Nur ich hatte eine letzte Frage, die ist vielleicht auch wieder ein bisschen sentimental. Bei der Austria oder bei der, die Wien hat da mal noch Kohle gehabt, wie du gespielt hast.
Jetzt nimm, nachdem ich weg bin, immer.
Ja, schon leider. Also ich mag das echte Wiener Derby ganz gern, zwischen dem Sportclub und der Wiener, aber weiß nicht, wann ich das wieder mal sehe. Wenn jetzt da einer aus Afrika, oder der hat ja vielleicht vorher in Frankreich gespielt oder so, wie geht das noch in einer Mannschaft an, wenn da einer komplett neu dazukommt? Gibt es noch meistens einen Kapo oder einen Typen, der was eh da drauf ist und erstmal einen Erstkontakt herstellt, oder wird der zuerst einmal allein gelassen? Ich meine, es wird immer anders sein, aber was geht da in einen an? Ist das dann gleich einmal ein Konkurrent für die Mannschaft, oder?
Na, wenn du Glück hast, dann hast du mich in der Mannschaft gehabt, dann war es integrieren nicht schwer.
Aber mit dir locker eben.
Ja, weil ich habe jeden.
Das Bodenständige mit dir hast,
ja,
oder?
Ja, sicher. Ich bin ja auch irgendwo einmal ein lauer Tag gewesen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal in der FC Tirol-Kabine war.
Und wie war das?
Ja, das war, wie man denkt, ich bin auf einem fremden Planeten.
Okay.
Ich hab damals gehabt, glaube ich, 72 Kilo. War ein Haderling, vielleicht so dünn wie du, weil du jetzt erst gesagt hast. Ja. Und dann geht der Alexander Knaus rein, so eine Kanten. 1,90 Meter und 95 Kilo, und der hat kein Sixpack gehabt, der hat ein 16-Pack gehabt oder sowas. Und dann denkst du, und da sind nur Stars rumgerannt, aber es hat mit mir keiner geredet. Und dann habe ich mir die ersten 5 Minuten gedacht, um Gottes Willen, ich pack zusammen und gehe wieder. Und dann ist zum Glück der Bauernmacher reingekommen.
Also, ja, gut.
Und dann hat er gesagt, hey, der Kleine hat... Der
war Kapitän zu der Zeit,
oder? Der war Kapitän, ja. Ja. Sogar der Kleine hat die ist auch da.
Okay.
Und dann eben, und du brauchst da so einen. Du brauchst da so einen Mentor, der was dir dann auch hilft, wenn, weil das ist ja klar, du bist ja verloren. Vor allem nicht, ich sage jetzt, wenn du als gestandener Spieler wo hinkommst, ist vielleicht wieder was anderes, als wenn du als junger Spieler wo hinkommst. Mhm. Aber damals, wo ich bei der Austria war, haben wir einen Chinesen gekriegt und dann haben wir einen Schwarzen gekriegt und ist ja eher Deutscher gewesen aus Gabun. Der Momo Chabang hat der damals geheißen. Aber dann hast du und dann integriert man die einfach. Man merkt ja, die sind am Anfang verloren und den nimmst den Arm und sagst ihm, dass er willkommen ist.
Ja. Aber die Menschlichkeit macht es dann eigentlich auch wieder aus, was du die Mannschaft eigentlich auch brauchst. Oder?
Ja, genau. Ja, okay. Wie schon gesagt, man kann auch miteinander erfolgreich sein. Zum Glück haben wir noch einen Titel geholt und sind Vizemeister auch geworden, ganz knapp, aber damals war die Stimmung sehr gut. Ja. Wir haben damals auch junge Spieler da nehmen, die jungen Spieler waren da damals der Dragovic, der Janusovic, der Baumgartlinger, der Kleinflorian, der Lindner Heinzi, der Almer Robert, ich kann ja noch 6 Jahre alt sein, die dann Nationalmannschaft gespielt haben.
Ja, war schon super Generation.
Junge Buben damals, die waren alles keine Stammspieler.
Ja.
Bis auf den Janusovic. Ja, der Rest waren junge, Kleinflorian hat dann gespielt. Ja. Aber du merkst dann eben, wie die erwachsen und da auch wieder die Mentorfunktion dann irgendwie einnehmen dürfen.
Ja.
Und das macht einem stolz, wenn man dann danach sieht, dass da doch der eine oder andere noch irgendwo Fußball gespielt hat. Und man hat immer noch, wenn man sie trifft, einfach oft einmal die dankbaren Worte von den Spielern, die sagen, damals war das super, dass du mir da geholfen hast.
Aber du sind schon die Geisten zusammen sitzen rein, oder? Also,
ja,
wenn du mit alten Kollegen zusammenkommst, da musst du noch eine Zigarre genießen.
Aber das ist das Gleiche, als wenn man sich trifft mit den Leuten, mit einem einmal, wie jeder, der was in einem Wirtshaus Partie gespielt hat, wenn man wieder mal zusammenkommt und über die alten Partien reden kann, ist genau gleich. Da unterscheidet sich der Fußballer nicht.
Es gibt auch einen Spirit, was man nicht, glaube ich, beschreiben kann, aber das ist, wenn man Fußball liebt und er selber, so wie du mit Leidenschaft gespielt hast, einfach auch gespielt und der wird überleben, oder?
Mit Sicherheit.
Super. Ja. Dann sage ich danke, Matthias. Ich hoffe, dass einige zugekocht haben und auch verstanden haben, auch wenn wir jetzt doch vom Dialekt her vielleicht uns ein bisschen einfach sein haben lassen. Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich auf ein bisschen andere Sportart hingehen. Das ist dann Richtung Extremsport und Umgang damit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Fertig.
Meine Damen und Herren, wir fordern den Häuser.